Ne? Jeder hat da irgendwie probiert, was zu machen. Graffiti gab es nicht, es gab keine Sprühdosen. Also ist das viel natürlich eher an der Person passiert. Oder ob man dann aus Schnürsenkeln direkt sich was geflochten hatte. Ne? Also, oder irgendwie immer probiert, da in dem Stil zu bleiben. Und es gab sogar Leute, die haben sich Stereo-Rekorder selber gebastelt. Na, die haben sich richtig einen Holzrahmen gebaut und zwei Boxen rein und haben aus einem Monorekorder einen gefakten Stereorekorder gemacht. Ne? Hauptsache, es sieht so aus. Ne? So, und Mensch, der hat einen Ghettoblaster, Wahnsinn. So, ne? War natürlich nicht, aber man hat irgendwie probiert, aus nichts irgendwie Gold zu machen. Ne?
Was bedeutet es eigentlich, links zu sein? Für viele heißt das, sich für Freiheit, Gerechtigkeit und die Abschaffung von Unterdrückung einzusetzen. Doch was passiert, wenn genau in diesen linken Bewegungen selbst wieder Machtstrukturen, Ausgrenzung oder starres Denken auftauchen? Darüber spricht Lothar Galo-Bergemann in seinem Vortrag »Fallstricke der Emanzipation«. Geboren ist er 1953 und seit 68 in sozialen Bewegungen aktiv. Er kennt also die linke Szene wie kaum ein anderer. Über viele Jahre war er in der Krankenpflege tätig, engagierter Gewerkschafter und Personalrat in großen Kliniken. Heute schreibt er unter anderem für die Jungle World und Emma und Fritz. Über Themen wie Klima und Umwelt, Arbeit und Gewerkschaften, Kapitalismuskritik, Antifaschismus, Antisemitismus, Religion und nicht zuletzt die Linke selbst und ihre Widersprüche. Denn Galo Bergemann sagt ganz offen, auch in linken Kreisen gibt es autoritäres Denken, männlich geprägte Machtstrukturen oder einen sehr einseitigen Blick auf internationale Konflikte. Oft werden alte Fehler wiederholt. Manchmal unter neuem Namen. Was ist also echte Befreiung und was ist nur ein neuer Zwang im Gewand der Emanzipation? Wir hören jetzt Ausschnitte aus seinem Vortrag, gehalten am 14. Mai in Jena. Veranstaltet wurde das Ganze von der Linksjugend Jena.
Ja, was ist links? Was ist links? Je länger man sich damit befasst, umso schwieriger wird das eigentlich, dieses Thema, und das schon seit langem. Es gibt so eine Kurzdefinition für den Hausgebrauch, die ist eigentlich auch gar nicht so falsch. Die kann man auch mal so verwenden, das ist Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Ja, aber, naja, ich will Spaß, ich gebe Gas, ist auch Freiheit. Ne? Und Gleichheit, ja schon irgendwie, aber wollen wir denn wirklich alle gleich sein? Ist es nicht gut, dass wir so unterschiedlich sind und wollen wir in unserer ganzen Unterschiedlichkeit auf Augenhöhe miteinander verkehren? Also ganz so einfach ist es dann doch nicht, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt. Ich habe es mal versucht, andersrum zu machen und mich gefragt, was ist eigentlich rechts? Was ist eigentlich rechts? Und da hätte ich so 7 Kriterien für rechts. Also die Unmenschlichkeit, die Unterwerfung, die Selbstunterwerfung, Fremdbestimmung, Exklusion, Gemeinschaft als politisches Konzept und das Ressortiment. Wenn das ungefähr rechts wäre, dann wäre das Gegenteil links. Nämlich Humanität, Gleichstellung, Emanzipation, Selbstbestimmung, Inklusion, Gesellschaft als politisches Konzept. Kritik. Das wäre so der Gegenpol. Und anhand dieser Kriterien wollen wir mal ein bisschen durch die Geschichte der Linken gehen und auch in aktuelle Zusammenhänge gehen. Die bis heute beste und treffendste Definition von links ist eigentlich die, ein sehr bekannter Satz: alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Weniger bekannt ist, dass das eigentlich nur ein Halbsatz ist, denn das fängt insgesamt an, der Satz, die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen und so weiter und so weiter. Ja, das ist Karl Marx, das kennt man. Karl Marx hat nicht wenige kluge Sachen gedacht und gesagt, die auch heute noch Sinn machen. Zum Teil sogar die weniger bekannten Gedanken von Marx, die heute sogar aktuell vielleicht sogar mehr Sinn machen. Viele Marxistinnen und Antimarxistinnen kennen die heute interessantesten Gedanken von Marx, ist jedenfalls meine These, gar nicht so richtig. Also Marx hat viel Kluges geschrieben und gemacht, womit man auch heute noch viel anfangen kann. Aber Marx war und ist zum Teil auch ein Säulenheiliger. Also wir sind hier in Jena, brauchen nichts über die Geschichte zu erzählen. Marx als Säulenheiliger, das ist aber auch nicht ganz vorbei. Also hier eine Demo, die Linke, Marx' Lehre ist wahr, wir erleben es täglich. Martin Schirdewan, der ehemalige Vorsitzende der Linkspartei, schreibt also vor 2 Jahren im ND, als er dann vorgeschlagen wurde zur Wahl als Parteivorsitzender, dann jetzt Zitat, dann habe er kurz bevor er im Juni zum Parteichef gewählt wurde, zuerst mal das Manifest gelesen, weil er wissen wollte, ob er auch alles richtig macht. Und in dem Buch, so Martin Schirdewan, hat er alle Antworten gefunden, die er braucht. Alles nur ein kleines Beispiel dafür, Marx ist manchmal immer noch ein Säulenheiliger. Man muss Marx lesen, dann hat man die Welt verstanden und dann hat man alle Antworten, die man braucht. Marx hat kluge Gedanken gehabt, hat aber auch problematische Gedanken gehabt und auch mitverbreitet. Und der vielleicht problematischste ist der Diktatur des Proletariats. Stammt nicht von ihm, aber er hat sehr viel dafür getan, um diesen Gedanken zu verbreiten und ihn auch durchzusetzen in der Arbeiterbewegung. Nun muss man vorweg sagen, wer also im 19. Jahrhundert von Diktatur redet, der kann natürlich nichts von Faschismus, Nationalsozialismus, Stalinismus wissen, das ist klar. Was man kennt, sind die Diktatoren im Römischen Reich, ist der Bonapartismus. Aber okay, Zitat Marx, zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andere. Der entspricht auch eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts anderes sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats. Marx setzt dieses Prinzip außerordentlich autoritär in der Internationalen Arbeiterassoziation durch, also die erste internationale. Und er hat auch sehr autoritär den Ausschluss der Anarchisten betrieben aus der ersten internationalen Arbeiterbewegung. Der führende Kopf der Anarchisten war damals Michail Bakunin und der argumentiert gegen Marx, Zitat, die internationale Embryo der zukünftigen Menschengesellschaft ist gehalten, jedes Prinzip, das nach Autorität und Diktatur strebt, aus ihren Innern auszuschließen. Nun ist auch der Bakunin kein Säulenheiliger, aber an dem Punkt hatte er recht gegen Marx. Er hatte recht und er hat sich leider nicht durchgesetzt. Dieses Prinzip der Diktatur des Proletariats gewinnt ein immer stärkeres und immer problematischeres Eigenleben. Im Folgenden kommen einige Zitate von Lenin, so aus den bekannteren Werken, die heute erstaunlicherweise von manchen wiedergelesen werden und als sozusagen das Gelbe vom Ei erklärt werden, als ob nichts passiert wäre. Es kommen einige zentrale Zitate aus bekannten Werken. Das erste aus Staat und Revolution. Lenin, die Lehre vom Klassenkampf führt notwendig zur Anerkennung der politischen Herrschaft des Proletariats, seiner Diktatur. Das heißt, einer mit niemand geteilten und sich unmittelbar auf die bewaffnete Gewalt der Massen stützende Macht. Mit niemand geteilt und unmittelbar auf die bewaffnete Gewalt sich stützend. Das war nicht nur so dahergesagt, sondern es hatte ganz schnell ganz schwerwiegende Folgen. Im März 21 der Kronstädter Matrosenaufstand. Kronstadt ist eine kleine Insel in der Ostsee vor Petersburg. Da waren 10.000 revolutionäre Matrosen, die die Oktoberrevolution mit unterstützt haben. Am Anfang war das ja etwas pluralistisch noch, die Revolutionäre. Und die haben den Braten gerochen, dass unter Lenin und Lenins Führung das immer mehr verengt wird auf die Diktatur der Parteiführung. Und da gab es Widerstand. Und die Losung war, alle Macht den Räten, keine Macht der Partei. Also die Sowjetunion heißt ja Räteunion. Der Rätebund. Also alle Macht den Räten, keine Macht der Partei. Das waren Revolutionäre. Lenin ließ diesen Aufstand brutal niederschlagen, blutig niederschlagen. Viele, viele Tote. Es wurde dann unter Lenin der erste Gulag eingerichtet. Das ist keine Erfindung von Stalin, das kam bei Lenin schon. Sogenanntes Lager zur besonderen Verwendung. Das war im Norden, Halbinsel Kola, gegenüber von Finnland, ganz im Norden, da wurde der erste Gulag eingerichtet. Und es gab das Verbot der Fraktionsbildung in der Partei. Fraktionsbildung heißt, übersetzt, die Linie der Parteiführung gilt für alle. Und wenn sich welche in der Partei zusammenschließen, um bestimmte Punkte beraten, in denen sie nicht einverstanden sind mit der Linie der Parteiführung, dann sind das Parteifeinde. Die müssen bekämpft werden, ausgeschlossen werden, mindestens ausgeschlossen werden. Das verbiegt sich hinter dem Verbot der Fraktionsbildung. Das sind also alles keine stalinschen Erfindungen, sondern es kommt unter Lenin. Und zwar ziemlich schnell nach der Oktoberrevolution, die übrigens im Wesentlichen ein Putsch war. Das ist ein Plakat aus der frühen Zeit des revolutionären Russland, 1920. Genosse Lenin säubert die Welt von Unrat. Also man sieht hier, wie Lenin mit einem Besen Kapitalisten, Pfaffen, Zaren und so weiter von der Welt hinwegfegt. Die Menschen sind Unrat. Die Welt muss von menschlichem Unrat gesäubert werden. Die Eigendynamik geht weiter. Stalin, Zitat: Die Führung durch die Partei ist das Wesentliche an der Diktatur des Proletariats. Wenn man eine einigermaßen feste und vollständige Diktatur im Auge hat, die Führung durch die Partei ist das Wesentliche. Und wer die Partei führt, muss man bei Stalin nicht fragen. Weiter Stalin, Fragen des Leninismus, da macht er so einen Rückblick, 1951 erschien, da macht er so einen Rückblick auf das, wie sich die Sowjetunion unter seiner Ägide entwickelt hat aus seiner Sicht. Zitat: Nachdem die Partei die Volksfeinde vernichtet und die Partei- und Sowjetorganisation von entarteten Elementen gesäubert hatte, wurde sie noch einheitlicher in ihrer politischen und organisatorischen Arbeit, schloss sich noch fester um ihr Zentralkomitee zusammen. Volksfeinde vernichten, entartete Elemente säubern, noch einheitlichen. Säuberungen, Terror, Massenmord. Dieses Prinzip der Diktatur des Proletariats hat selbstverständlich auch in der DDR gegolten. Zitat: Vielleicht findet manch eine im Keller, im Speicher von Eltern oder Großeltern noch SED-Literatur, ganz interessant als Quelle, kann ich nur empfehlen, wirklich interessant als Quelle. Einführung DML Philosophie, Berlin 1989, Zitat: Politik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ist auf die allseitige Stärkung des sozialistischen Staates der Arbeiter und Bauern als einer Form der Diktatur des Proletariats gerichtet. Da hat jemand ziemlich gut und treffend die Verhältnisse in der DDR beschrieben. Zitat: Ohne allgemeine Wahlen, ungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf, er stirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der die Bürokratie allein das tätige Element bleibt. Das öffentliche Leben schläft allmählich ein. Einige Dutzend Parteiführer, die regieren und regieren, Und eine Elite der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit zu Versammlungen aufgeboten, um den Reden der Führer Beifall zu klatschen, vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen. Weiß jemand, von wem dieses Zitat ist? Ja?
Also inhaltlich klingt es nach Rosa Luxemburg.
Das ist Rosa Luxemburg, 1918. Ein paar Jahre vor der DDR, ja, in einer Auseinandersetzung mit Lenin. Rosa Luxemburg war auch, wie viele, natürlich noch solidarisch mit der Oktoberrevolution, weil man hatte ja gehofft, dass da was Gutes rauskommt. Aber sie hatte zunehmend internen Konflikt mit Lenin. Sie war nicht die Einzige. Ich sage mal, mein lieber Wladimir Iljitsch, das, was du machst, das kann nur schiefgehen. Nun ist das natürlich, wird ewig Spekulation bleiben, wie das weitergegangen wäre, das Verhältnis von Luxemburg und Lenin, weil wir wissen, dass sie leider nicht mehr lange zu leben hatte. Aber sie war auch mit Abstand nicht die einzige linke Revolutionärin, die von sehr früh große Probleme hatte mit Lenin. 1902 schreibt Lenin das Werk Was tun, in dem er im Grunde sein Parteikonzept entwickelt. Der zentrale Satz eigentlich ist der: Unsere Aufgabe besteht darin, die Arbeiterbewegung von dem spontanen Streben, sich unter die Fittiche der Bourgeoisie zu begeben, abzubringen und sie unter die Fittiche der revolutionären Sozialdemokratie zu bringen. Nicht an dem Begriff Sozialdemokratie stören. Damals, 1902, nennen sich alle Sozialdemokraten, auch Lenin noch. Die Trennung in kommunistische und sozialdemokratische Partei kommt dann erst 1918, 1919. Unter die Fittiche der Partei. Wir müssen alles unter die Fittiche der Partei bringen. Das ist unsere Aufgabe. Dieses Parteikonzept war die eigentliche Geburtsurkunde der Sowjetunion und es war die Sterbeurkunde der Sowjetunion in einem. Das konnte nur schiefgehen. Die Sowjetunion starb 1902. Mit diesem Parteikonzept konnte es nur schiefgehen. Und es hat nicht nur Rosa Luxemburg zunehmend gerochen, sondern es haben viele andere auch schon gesehen. Die SED hat immer ein sogenanntes Parteilehrjahr gemacht. Da hat also die Führung beschlossen, was die Mitglieder, es waren einmal 2 Millionen Mitglieder, was die Mitglieder zu behandeln hatte in den Grundorganisationen, welches Thema, und da gab es dann vorgegebene Materialien. Und das Ziel war natürlich klar, es musste immer wieder die Mitgliedschaft auf die Linie der Parteiführung gebracht werden. Fraktion war ja eh verboten, war des Teufels. Und ich habe hier noch Materialien, Parteilehrjahr der SED 1977-78. Und das stand unter dem Motto Charakter unserer Epoche. In welcher Epoche leben wir denn 1977-78? Wir leben in der Epoche des weltweiten Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Also da gibt es 3 revolutionäre Hauptströme in der Gegenwart: das sozialistische Weltsystem unter Führung der Sowjetunion, dann die internationale Arbeiterbewegung, das waren im Wesentlichen die an Moskau orientierten kommunistischen Parteien im Westen, und die nationalen Befreiungsbewegungen in der, wie man damals noch sagte, dritten Welt. Das sind die revolutionären Hauptströme. Die vereinigen sich und die bestimmen immer stärker das Schicksal der Entwicklung der Welt. Wir haben dann solche Grafiken wie das Wachstum der kommunistischen Weltbewegung. Es werden immer mehr die kommunistischen Parteien wachsen. Und es ist völlig klar, der Charakter unserer Epoche, wir gehen weltweit zum Sozialismus. 77, 78. Wenige Jahre später war es vorbei mit dem weltweiten Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus. Wie kann man sich dermaßen selbst täuschen? Wie kann man eine solche Analyse haben, die weitaus weg ist von jeder Realität? Wie kann das sein? Weil die haben das ja geglaubt, auch die Parteiführung. Die haben ja nicht die Leute angelogen, die haben geglaubt, dass das so ist. Wie kommt das zustande? Dann schauen wir uns nochmal Lenin an. Lenin, 3 Quellen, 3 Bestandteile des Marxismus. Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Sie ist in sich geschlossen und harmonisch. Sie gibt den Menschen eine einheitliche Weltanschauung. Lehre, allmächtig, wahr, geschlossen harmonisch, einheitliche Weltanschauung. Na, das können wir doch. Das ist Religion. Das ist ein religiöser Wahrheitsanspruch. Das war Religion. Marx fängt an mit der Kritik. Kritik der Religion ist der Anfang aller Kritik. Und Lenin hat ein religiöses Weltbild. So ist zu erklären, dass man völlig falsch die Dinge einschätzt und dann total überrascht wird, dass das auf einmal zusammenbricht, obwohl es doch eigentlich so gut war. Und wir hatten doch immer recht. Diese identitätsstiftende Weltanschauung, wissen, was wahr und was unwahr ist, das Gute gegen das Böse repräsentieren und vor allem die Angst, die Abgrenzung, der Hass gegen Abweichler oder Ketzer und der daraus resultierende Führungsanspruch. Das sind auffällige Parallelen zur Kirche. Die Ketzer mussten verbrannt werden, die Parteifeinde wurden erschossen oder kamen in Gulag, ja, weil wir doch das Gute gegen das Böse repräsentieren. Und die Schlimmsten sind die Ketzer oder die Abweicher in der Partei, die haben es ja mal besser gewusst. Und auf einmal fangen die an, so komisch zu diskutieren und sind nicht mehr einverstanden mit dem Papst oder mit der Parteiführung. Und da kann ja nur sein, da wir ja wissen, was wahr ist, dass das ganz bösartige Subjekte sind. Die haben es ja mal besser gewusst und auf einmal nicht. Das muss man bekämpfen, sind Parteifeinde. Das ist die Logik. So, und dann haben wir seit einiger Zeit erstaunlicherweise, erschreckenderweise finde ich auch so eine gewisse Lenin-Renaissance. Also Stichwort diese roten Gruppen, hier nur ein Beispiel. Mit Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong. Aber ich will mal auch etwas auf den etwas intellektuelleren Diskurs eingehen. Auch da begegnet einem das schon seit längerem. Andreas Malm, ein Öko-Aktivist, spricht von Öko-Leninismus. Dietmar Dath schreibt in der Welt war das damals, ja. An Staat und Revolution, was tun und anderen Schriften Lenins ist so viel Nützliches wie an wenigen alten Texten sonst. Revolutionen verlaufen hässlich, rückständiger und barbarischer, die Gegenden, wo sie stattfinden, desto schlimmer. Moralische Bewertung ersetzt niemals historische Analyse. Ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne, das musste halt sein. So hat man auch in der DDR noch immer letztendlich den stalinischen Terror verteidigt. Das ist halt so. Ja? Aber historisch geht es in die richtige Richtung und dann muss man das in Kauf nehmen. Das läuft auf eine Wiederholung des Gescheiterten raus und da gibt es überhaupt keine wirkliche Spiegelung, keine Reflexion, was ist denn da eigentlich passiert und gab es vielleicht Gründe, warum das nicht geklappt hat und warum das so viele Opfer mit sich gebracht hat. Henrik Wallert hat eine sehr verdienstvolle Arbeit gemacht, ich empfehle dieses Buch. Henrik Wallert, Staat oder Revolution, Aspekte und Probleme linker Bolschewismuskritik. Der hat ganz viele Texte und Quellen zusammengetragen von Linken, Kommunistinnen, Sozialistinnen, Anarchistinnen, Revolutionären, die alle vor der Oktoberrevolution oder unmittelbar danach außerordentlich kritisch sich mit dem Leninismus befasst haben und gesagt haben, das kann nur scheitern. Also es ist nicht so, dass man das nicht hätte wissen können. Edition Assemblage Blanche gibt es mittlerweile übrigens auch 70 Seiten freie Leseprobe. Also sehr empfehlenswert, einfach als Quellenmaterial, Henrik Wallert, Staat oder Revolution. Von Lenin lernen heißt verlieren lernen. Und als ob nichts geschehen wäre, taucht das auf einmal wieder auf. Seit einigen Jahren. Also ich sage mal so, jetzt aus meiner Sicht, ich war ja auch da mal dabei in den 70er Jahren und so weiter, auch mit Lenin und so weiter und so weiter. Lenin, Partei, Klassenkampf, Sozialismus, rückblickend mit mäßigem Erfolg. Und jetzt taucht das wieder auf, irgendwie als ob nichts passiert wäre und es wird wiederholt. Also hier SDJ zum Beispiel, danke Genosse Lenin, der Kampf geht weiter. Grundlagenschule Lenin lesen, das ist Teil unserer Weltanschauung, also auch der Begriff Weltanschauung, nicht Theorie oder Kritik, sondern Weltanschauung, das ist ein religiöser Begriff, ja. Aber auch positives Verhältnis zur DDR, es war doch ein anderes Deutschland möglich und so weiter, das wird einfach wiederholt, es wird, als ob nichts geschehen wäre, keinerlei kritische Reflexion. Die K-Gruppen der 70er, 80er Jahre, das war ja im Grunde schon, hier ein paar Bilder, das war im Grunde schon die Wiederholung des Gescheiterten. Auch die KPD der Weimarer Zeit ist ja mit ihren großen Reden von der revolutionären Arbeiterklasse fatal gescheitert. Und das Problem war ja, es gab einige wenige, die dann ab 33 Widerstand gemacht haben, also Ehre ihrem Andenken, wirklich Ehre ihrem Andenken, aber zur Wahrheit gehört, dass sie das ohne nennenswerte Unterstützung aus der Bevölkerung gemacht haben. Also dieses Konzept ist schon 1933 brutal gescheitert und nun wird Ende der 60er, 70er bis in die 80er Jahre von sogenannten K-Gruppen das im Grunde alles wiederholt, als ob nichts gewesen wäre. Hier nieder mit Imperialismus, Reaktion, es lebe die proletarische Weltrevolution, deine Zeitung, Roter Morgen, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Proletarier aller Länder, vereinigt euch, heraus zum 1. Mai der Arbeiteroffensive, Mao, Lenin, Hammer und Sichel, heraus zum Roten 1. Mai, kämpfen mit der KPDML und. Und heute erleben wir den Abklatsch vom Abklatsch. Dem Abklatsch vom Abklatsch des Gescheiterten mit diesen roten Gruppen. Also Young Struggle, hier jetzt, alles Gute Lenin zum 150. Geburtstag, Klassenkampf, Aufstand, Revolution. Hier wieder, kürzlich in Wien fotografiert, hier wieder genau dieses Plakat. Menschen sind Unrat, man muss die Welt vom Unrat säubern, damit die Arbeiterklasse siegen kann. Ja, die Wiederholung des Gescheiterten, Abklatsch vom Abklatsch. Wie kann das sein? Vielleicht kennt ihr das Lied, die Partei, die hat immer recht. Das wurde ja ein bisschen bekannt vor einigen Jahren durch die Satirepartei, die Partei. Die hat dann gesagt, wählt die Partei, wir haben immer recht und so weiter. Weniger bekannt ist, dass das mal ganz ernst gemeint war, dieses Lied. Ganz ernst gemeint. Der Autor hieß Louis Schirmberg, 1949. Das Lied wurde mit Inbrunst gesungen in der SED, auch in der KPD, in der BRD der 50er Jahre. Die Partei, die hat immer Recht. Und Genossen, es bleibe dabei, denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Der das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht. So aus leninischem Geist wächst von Stalin geschmeißt die Partei. Diese Haltung gibt es bis heute unter Teilen von Linken und vermeintlich Linksradikalen. Auch wenn man vielleicht jetzt nicht mehr mit dem Stalin oder so weiter hat, aber diese Vorstellung, dass wer für das Recht kämpft, immer Recht hat, gegen Lügen und Ausbeuterei, wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht, wer die Männer verteidigt, immer Recht. Diese Vorstellung, wir haben immer Recht, weil wir die Guten sind, die lebt weiter. Also die junge Welt hier, sie lügen wie gedruckt, wir drucken wie sie lügen, wir sind die Verwalter der Wahrheit, die anderen sind die Lügner. Ja, was ist der Unterschied zu Lügenpresse, halt die Fresse? Das ist im Grunde dasselbe Weltbild. Ist das nun links oder ist es rechts? Es ist auf jeden Fall reaktionär und autoritär. In Stuttgart waren vor einigen Jahren zwei Antifas vor Gericht. Die hatten wollten Nazis, wirklich üble Nazis, zu einer Veranstaltung gehen. Und die wurden nun überfallen, ohne dass die irgendwie provoziert hätten von Antifas und verprügelt wurden. Und zwar einer lag monatelang im Koma, einer hat lebenslang Schäden am Augenlicht und so weiter. Also es war keine Situation, in der man sich hätte verteidigen müssen oder so, es war einfach ein Überfall. Und nun stehen zwei vor Gericht und es wird dann deutlich, das sind jetzt Zitate aus Taz und Kontext Wochenzeitung. Unbeteiligte Zeugen zeigen sich vor Gericht schockiert von der Brutalität des Angriffs. Die Täter hätten sie zu beschwichtigen versucht. Beruhigt, das waren doch nur Nazis. Beruhigt euch, das waren doch nur Nazis. Und im Übrigen gibt es dann eine Erklärung, die dann kurz darauf veröffentlicht wurde. Wer auch immer dazu geschlagen hat, der habe einen Orden verdient im Kampf gegen Rechts, anstatt verurteilt zu werden. Eine Einstellung, die in ihrer Radikalität auch in der Szene für Unmut sorgt. Ich habe einen positiven Begriff von Radikalität, würde deswegen nicht den Begriff Radikalität verwenden. Es gab damals, das ist mittlerweile schon lange gelöscht, auch auf der Facebook-Seite der Antifa Stuttgart viele Meldungen, wo sich Leute zu Wort gemeldet haben, gesagt, das geht nicht, was ihr da macht. In diesem nur einiges wenig, in diesem Fall wurde nicht zurückgeschlagen, es wurde sich nicht gewehrt, sondern es war ein gezielter Angriff auf einen Menschen. Ich finde es leider zunehmend bedenklich, wie ihr offen zu Gewalt aufruft und diese legitimiert. Ich habe euch lange im Geist unterstützt, aber einen Menschen ins Koma zu prügeln, das geht nicht und lässt sich auch nicht mit eurer Aktionsform der körperlichen Konfrontation schönreden. Wirklich schade, ihr schadet euch selbst so sehr mit solchen Statements. Und so weiter. Das ist eine altbekannte Strategie, letztendlich leninistisch-stalinistische Strategie. Der Gegner wird enthumanisiert, das sind doch bloß Nazis, und die eigenen Leute werden verheizt. Eigene Leute werden ins Feuer geschickt, die sollen sich als die angeblich großen Kämpfer profilieren. Dann stehen sie vor Gericht, da müssen sie natürlich revolutionäre Rede halten, dann kommen sie in den Knast und dann kann man die Kampagne weitermachen und kann die nächsten revolutionären Reden für nichts und wieder nichts. Der gewaltaffin, weil wir haben ja recht. Es gibt dann ein hartes Urteil und dann am Schluss müssen die, reden die also nochmal der Hauptangeklagte hält dann eine große Rede zum Schluss nochmal über Klassenkampf und über Nazis und über den faschistischen Staat und so die Einschätzung von Kontext Wochenzeitung, ein Martyrium zu einem Zeitpunkt, der nicht schlechter sein könnte. Also der hat die ganze Zeit nichts gesagt und dann am Schluss hoch die internationale Solidarität, sagt er abschließend. Und die Schwestern von der Person, die im Gerichtssaal sitzen, fangen an bitterlich zu weinen. Gibt es ja auch erfreulicherweise auch in der linken Szene, auch in der Antifa, viel Kritik an so einem Verhalten. Hier eine Stellungnahme der kommunistischen Gruppe Kappa Leipzig, finde ich sehr vernünftig. Wird Militanz aber nicht mehr entlang nachvollziehbarer Parameter von politischer Strategie oder notwendigem Selbstschutz reflektiert, sondern als sich selbst erklärender Ausdruck von Radikalität missverstanden oder sich ihrer Begründung gänzlich entzogen, dann liegt der Verdacht nahe, dass es sich darin vor allem um einen vom eigenen Kollektiv legitimierten Raum für die Ausübung von Gewaltfetischen handelt. Also ganz wichtig, Antifaschismus ist immer richtig, absolut ist immer richtig. Das heißt aber nicht, dass jede Antifaschistin immer im Recht ist, egal was sie tut. Das sind zwei Paar Stiefel und das ist ganz wichtig. Winston Churchill, eine schillernde Figur, der eine ziemlich üble Rolle gespielt hat im britischen Empire, im Kolonialismus unterstützt hat, der aber gleichzeitig eine ganz wichtige, zentrale Rolle gespielt hat im Widerstand gegen Nazi-Deutschland, also eine schillernde Figur und mit absolut kein Linker. Von dem stammt das Zitat, Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von allen anderen. Und ich denke, man kann das auch als radikaler Staatskritiker sagen. Also klar, ich nehme das für mich auch in Anspruch, radikale Staatskritik. Aber es gibt Unterschiede. Es gibt Unterschiede. Und solange wir es nicht schaffen, eine Welt zu errichten, die ohne Staat auskommt, eine bessere Welt als die heutige ist, die ohne Staat auskommt, solange ist ein halbwegs funktionierender bürgerlich-demokratischer Rechtsstaat eben noch die mit Abstand am wenigsten schlechte Art von Staat. Das ist wichtig. Und das ist auch ein Unterschied. Also dieser bürgerliche, bei Gott nicht linke Churchill sagt das. Und das ist schon ein Unterschied zu Lenin, der von einer mit niemand geteilten und unmittelbar auf die bewaffnete Gewalt der Massenstützen Macht spricht. Das ist, der Leninismus ist ein Rückschritt hinter die bürgerliche Demokratie. Ja, und dieser Wahrheitsanspruch, der Führungsanspruch und die Gewaltlegitimation, das kennen wir doch irgendwoher, diese Trias. Das ist eigentlich ziemlich bekannt, das ist ein Patriarchat. Das ist das jahrtausendealte Patriarchat. Ich weiß, was Sache ist, deswegen bin ich der Chef und deswegen habe ich auch das Recht, das mit Gewalt durchzusetzen. Das ist das Patriarchat. Und das gibt es natürlich auch nach wie vor, auch in linken Strukturen. Das nur Zitat jetzt von Projektwerkstatt, da kennt man ganz viel, also Sexismus in linken Strukturen. Vom Aussterben des Homo Gogglers kann noch lange nicht die Rede sein, schon gar nicht in der Antifa. Die Typen müssen sich immer als Helden behaupten. Bei Demos müssen sie Chef spielen. Es bestehen ziemlich feste Männerklüngel, die auch die Rangordnung festsetzen. Einer weiter oben scheint wichtiger und glaubwürdiger zu sein. Dessen Meinung wird dann schon fast unantastbar. Weiter Zitat. Emotionen werden den Kumpels vor der Gruppe nicht gezeigt, denn das können sie ja in ihren hetero-Zweier-Beziehungen. Von den Frauen wird immer erwartet, dass sie Verständnis für die Typen aufbringen und sie trösten. Der Typ geht auf Aktion, lässt sich hinterher von der Freundin die Wunden lecken, nutzt sie zum Ausheulen und Erzählen von tollen Heldenstorys. Da schauen wir nochmal auf das Lied »Die Partei, die Partei, die hat immer recht«. Da gibt es nämlich auch diese Zeilen. »Fror auch die Welt, uns war warm, uns schützt die Mutter der Massen. Uns trägt ihr mächtiger Arm. Die Mutter ist die Partei.« Wenn die KPD-Genossen in den 50er Jahren in der Adenauer BRD, als sie verboten war, über die Partei gesprochen haben und nicht genau wussten, wer zugehört hat, dann hat man von der Mutter gesprochen. Die Mutter hat gesagt, die Partei war die Mutter. Vor auch die Welt, uns war warm, uns schützt die Mutter der Massen, uns trägt ihr mächtiger Arm. Sank uns im Kampfe auch mal der Mut, hat sie uns leis nur gestreichelt, zack nicht und gleich war uns gut. Absolute, die patriarchalen Geschlechterrollen. Die starken Kämpfer und die zarte Mutter, die sie streichelt. Ja, und meinen welche immer noch, die Arbeiterklasse sei ja zur Revolution berufen. Und die haben natürlich ein Problem. Warum macht die Arbeiterklasse das nicht? Und dieses Problem besteht ja nun schon seit langem. Die Frage muss man irgendwie beantworten. Steht übrigens spätestens seit 1914 diese Frage und verschärft sich immer mehr, also dann 1933 und bis heute. Warum? Wir wissen doch, dass die Arbeiterklasse zur Revolution berufen ist. Warum macht sie die nicht? Und da nochmal Lenin. Der spricht von der spontanen Arbeiterbewegung ist Trade Unionismus, also nur Gewerkschafterei. Also die Arbeiterbewegung kann spontan eigentlich nur Gewerkschaftsbewegung sein. Trade Unionismus, auch Lenin was tun, bedeutet eben ideologische Versklavung der Arbeiter durch die Bourgeoisie. Die Kapitalisten bestechen viele Arbeiter und ziehen sie auf die Seite der Bourgeoisie. Also das ist verschwörend. Die Kapitalisten sind hinterhältig, die bestechen die Arbeiter und die Arbeiter sind dumm genug, sich bestechen zu lassen und sich auf die Hand. So wird erklärt dann im Leninismus, warum die Arbeiter nicht die Revolution machen. Irgendwer muss doch daran schuld sein. Wir wissen doch, dass sie die Revolution machen müssen. Und so weiter Lenin, so entsteht der Opportunismus. Das ist die Leninsche Bezeichnung für die reformistische Sozialdemokratie. Er hält sich für eine revolutionäre Sozialdemokratie, reformistische. Also damals vor allem die SPD-Führung, die ist, Lenin wörtlich, ein bösartiges Geschwür an einem gesunden Organismus. Bösartiges Geschwür, gesunder Organismus. Also, das ist vollkommen klar. Die Menschen lassen sich manipulieren und sie brauchen die richtigen Führer. Völlig klar. Das ist diese Weltsicht. Das ist ein Verschwörungsweltbild letztendlich. Die Menschen sind gar nicht in der Lage, ihre Interessen zu erkennen, deswegen lassen sie sich immer manipulieren, aber wir wissen, was ihre Interessen ist und wir müssen die Führung übernehmen. Das ist ein Verschwörungsweltbild, das auch den Menschen überhaupt nicht zutraut, Subjekte zu sein. Die sind einfach eine manipulierte Masse, entweder sie werden von der Bourgeoisie manipuliert oder von uns. Man manipuliert sie dann natürlich nicht, man übernimmt die Führung zur Revolution. Menschen sind Agitationsobjekte, sind Objekte der Agitation und keine selbstständig denkenden, handelnden Individuen. Dabei hätte man natürlich auch mal fragen können, ist die Arbeiterklasse denn wirklich zur Revolution berufen? Ist es denn wirklich so einfach? Es gibt kein prädestiniertes revolutionäres Subjekt. Es gibt kein revolutionäres Subjekt, das aufgrund seiner Lage in der Gesellschaft einfach ganz objektiv dazu berufen ist, die Revolution zu machen. Das ist eine Fehleinschätzung. Und da müssen wir ein bisschen darüber reden, was ist eigentlich Kapitalismus? Was ist das eigentlich, Kapitalismus? Also im Kapitalismus gibt es natürlich oben und unten, es gibt Arm und Reich, es gibt Ausgebeutete, Ausbeutende, es gibt Mächtige und Unmächtige und Klassen, ist alles richtig. Und trotzdem, und das ist schwierig zu verstehen, ist Kapitalismus kein System personeller Herrschaft. Das ist nicht einfach zu verstehen, weil das auch menschheitsgeschichtlich was Neues ist. Kapitalismus ist ein System der abstrakten Herrschaft. Was soll es sein? Was ist das? Das wird eigentlich am deutlichsten an dem Hamsterrad von ewigem Wachstum, maximalem Profit, in dem sich die ganze Gesellschaft bewegt. Ich spreche auch ganz gern vom Kapitalismus, weil ich will damit betonen, wenn man gegen diesen Ismus ist, sollte man was von dem Ding verstanden haben, das ihm den Namen gibt, nämlich vom Kapital. Es haben heute erfreulich viele Menschen was gegen Kapitalismus, aber sehr, sehr wenige, ist jedenfalls meine These, haben eine Ahnung vom Kapital und das sollte sich ändern. Diese abstrakte Herrschaft wird, kann man sehr deutlich erklären, an diesem Wachstumszwang, der uns beherrscht, die ganze Gesellschaft beherrscht. Wenn diese Wirtschaft, von der wir alle abhängen, nicht wächst, dann geht alles, dann ist Krise. Es jammern buchstäblich alle. Die Kapitalistin jammert, weil die Profite nicht mehr reichen. Die Arbeiterin jammert, weil die Arbeitsplätze gefährdet sind. Und die Politikerin jammert, weil die Steuern ausbleiben. Ganz egal, ob rechts oder links, auch egal, ob Diktatur, Demokratie, die Politikerin jammert. Und alle haben recht. Sie jammern nicht, weil sie dumm wären oder so, sondern weil richtig ihre Interessen einschätzen. Alle. Ohne Wachstum jammern alle. Das heißt, wenn Kapital nicht wächst, herrscht gesellschaftliche Krise, und zwar in der ganzen Gesellschaft. Nicht, da oben, du böses Kapital, schön, dass du in der Krise bist. Nein, wir sind mit in der Krise. Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil wir sind. Deswegen die ganzen Diskussionen jetzt, wie kann man es denn systemimmanent anders machen, stoßen ganz schnell an ihre Grenzen. Also da ist jetzt so der große Schlager, ja, E-Auto. Das E-Auto, das ist die Alternative und damit kommen wir weiter. Ich schlage vor, das zu vergessen. Jedes 12-jährige Kind weiß, was wir wirklich brauchen, nämlich viel, viel weniger und viel, viel langlebige Autos. Die müssen 30 Jahre halten und die müssen reparaturfreundlich sein und nicht alle 2 Jahre ein neuer Schnickschnack mit noch mehr PS, nur damit gekauft wird. Das ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Das weiß jedes 12-jährige Kind. Also das wäre die Alternative. Jede weiß es und keine will es hören. Und warum will es niemand hören? Sind die Leute dumm? Nee, sie wissen natürlich gleichzeitig auch was anderes. Sie wissen, dass ihr Lebensunterhalt davon abhängt. Dass ihr Lebensunterhalt davon abhängt. Und zwar nicht nur der Automobilarbeiterin, sondern auch des Krankenpflegers und des Lehrers, der aus Steuermitteln bezahlt wird. Und die Steuermittel werden generiert aus der ewigen Maschine von ewigem Wachstum und Maximalprofit. Die ganze Gesellschaft hängt daran und das weiß man auch. Jeder weiß im Grunde, dass es nicht so weitergehen kann und trotzdem will man es nicht hören, weil es noch so weitergehen muss. Die Falle, in der wir sitzen, heißt Arbeitsplatz. Kapital und Arbeit sind Teil dieses Hamsterrads. Es gibt keinen grundsätzlichen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Natürlich gibt es einen Widerspruch. Ich meine, ich war immer Gewerkschafter. Wir haben dann auch, irgendwann haben wir es dann auch geschafft, dass man auch im Krankenhaus mal streiken kann. Und natürlich, wir wollen höheren Lohn, kürzer Arbeitszeit, wollen nicht gehen, dann müssen wir streiken. Wenn man es hinkriegt, ist nicht ganz einfach, aber wenn man es hinkriegt, dann streikt man. Also natürlich gibt es die Widersprüche, das ist völlig klar. Aber es ist kein grundsätzlicher Widerspruch. Es ist ein immanenter Widerspruch. Auch die allerrevolutionärste Belegschaft und die allerlinkeste Gewerkschaft wird nie ihren, Anführungszeichen, eigenen Betrieb kaputt streiken, weil man weiß, davon lebt man. Die Dinger müssen halt produziert und verkauft werden, daran hängen die Profite, ist richtig. Wenn nur die Profite dran hingen, wäre es einfach, aber daran hängen auch die Löhne. Und das ist unser Problem. Das ist unser Problem. Überwindung des Kapitals heißt auch Überwindung der Arbeit. Was wir brauchen, ist radikale Arbeitszeitverkürzung. Wir brauchen viel mehr Zeit für sinnvolles Care, Bildung. Das fällt alles hinterher, weil man damit keinen maximalen Profit und ewiges Wachstum generieren kann. Das ist ja nur gut für die Menschen, aber nicht gut für das Grundprinzip dieser Wirtschaft, von der wir abhängen. Das heißt aber auch, wir müssen uns einer Wahrheit stellen, die ist knallhart und können wir erstmal gar nicht verstehen, weil wir von Grund auf damit erzogen werden, auch wenn wir Kinder haben, und das gar nicht mögen, müssen wir Kinder dazu erziehen, sie müssen mit Geld umgehen. Sie müssen ja erschehen. Also diese Vorstellung, es sei doch Natur, dass man vom Gelderwerb leben muss, die wird zunehmend perspektivlos. Das ist so eine Vorstellung, als ob das schon immer als so eine Art Naturgesetz, wie wenn das Wasser läuft den Berg runter und wir müssen Luft atmen und wir brauchen Geld. Das war erstens im allergrößten Teil der Menschheitsgeschichte nie so. Zweitens ist es auch in großen Teilen der Welt bis heute nicht so. Und drittens wird dieses Prinzip vom Gelderwerb leben für immer mehr Menschen, auch in den reichen Ländern, immer schwieriger, immer weniger tragfähig. Das heißt, wir stehen vor der Aufgabe, den stofflichen Reichtum uns anders anzueignen. Mit stofflichem Reichtum meine ich das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Nämlich Wohnung, Kleidung, Nahrung, Bildung und so weiter. Und nicht den abstrakten Reichtum von Kapital und Geld, das immer mehr werden muss. Menschen haben immer schon Wohnung, Kleidung, Nahrung, Bildung und gebraucht. Es werden auch immer Wohnung, Kleidung, Nahrung brauchen. Das ist der stoffliche Reichtum. Aber alles ist in die abstrakte Reichtumsform von Geldvermehrung, Kapitalvermehrung eingezwängt und das ist unser Problem. Und deswegen heißt Überwindung des Kapitals auch Überwindung der Arbeit. Und da eine ziemlich einfache Erklärung: hinter dem Faschismus steht der Milliardär, jetzt ein Bild von Attac. Na klar, das ist der Musk, da kann man schon sagen, aber sorry. Die Gewerkschaft Verdi hat die Landtagswahlen in Sachsen 2024 mal analysiert. Und da kommt also raus, dass GewerkschafterInnen überdurchschnittlich viel AfD gewählt haben. Also von GewerkschafterInnen könnte man ein bisschen ausgehen, dass vielleicht noch ein bisschen höheres Klassenbewusstsein ist. Überdurchschnittlich hoch AfD. Also wer schon sagt, hinter dem Faschismus stehen einige Milliardäre, würde ich nicht sagen, ja, aber stehen auch ganz viele ArbeiterInnen. Und darum kann man sich nicht weglügen, darum kann man sich nicht vorbeilegen. Wir stehen unter einem beständigen Zwang, nämlich unsere Arbeitskraft verkaufen zu müssen. Die allermeisten Menschen haben nicht mehr zu verkaufen als ihre Arbeitskraft und die muss man verkaufen und wenn man die nicht verkaufen kann, dann hat man verdammt schlechte Karten. Also wir müssen sehen, unsere Arbeitskraft verkaufen. Und dieser Zwang ist eine beständige Brutstätte des Autoritarismus und in Krisenzeiten wird das immer deutlicher und dramatischer. Arbeitsplätze, Konkurrenz nur für Deutsche. Das liegt doch in der Luft. Also hier ist der Arbeitsplatz, den hätte ich gern, und hier ist in Anführungszeichen der Türke. Und wenn der Türke weg ist, steigt doch meine Chance noch aus. Das ist doch ganz einfach. Brutstätte des Autoritarismus. Flüchtende. Das ist eine Konkurrenz. Sollen Sie doch, ich lese nicht vor, was hier steht, ja, aber viele sagen es mittlerweile, noch viel mehr denken es. Manche schämen sich auch, dass sie es denken, aber darauf läuft es raus. Ja? Sollen sie bleiben, wo sie sind, aber nicht zu uns. Das ist eine Konkurrenz. Klima. Es wird nicht, es geht zu. Die Schublade geht runter, der Rollladen geht runter, man nimmt das nicht wahr. Die Ökos, die das thematisieren, das sind die Bösen. Weil die wollen mir ja mein Auto und meinen Arbeitsplatz wegnehmen. Hass, Brutstätte des Autoritarismus, Krieg. Ist doch mir egal, was der Putin mit der Ukraine macht. Völlig egal. Der soll Gas liefern, damit mein Arbeitsplatz, mein Auto, ist mir völlig egal. Eine Brutstätte des Autoritarismus. Antisemitismus. Wir sind die ehrlich Arbeitenden. Und da oben gibt es einige wenige Gierige, die beherrschen das Geld und die betrügen uns. Ganz deutlich auch in der Corona-Zeit. Ja, also war es Bill Gates und so weiter. Die ziehen im Hintergrund die Fäden. Patriarchat. Die Stellung des Arbeitsmannes ist bedroht als Ernährer der Familie. Das hat zur Folge Hass auf Feminismus, Hass auf Frauen. Ja? Der Zwang, die Arbeitskraft verkaufen zu müssen, ist eine beständige Brutstätte des Autoritarismus. Und aus diesem Zwang erwächst die autoritäre faschistische Welle, die wir erleben seit Jahren. Die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Es ist ja nicht so, dass alles gut war und auf einmal kommen AfD und Trump und Le Pen und alles auf. Das hat ja seine Ursachen. Und das erwächst genau aus der Logik dieser Wirtschaft, von der wir alle abhängen. Ich konnte das nur ein bisschen anreißen und habe ein bisschen vertiefende Literatur dazu mitgebracht, weil da wäre natürlich noch viel mehr dazu sagen. Zum einen liegt hier auch das Manifest gegen die Arbeit. Ein Text, der ist 25 Jahre alt, wird immer wieder aktualisiert, ist in ganz viele Sprachen übersetzt, auch ins Chinesische und so weiter. Und es wird, ist eine, ein leicht zu lesender, essayistischer, hinführender Text in eine vernünftige Arbeitskritik, vernünftige Kapitalismuskritik. Und eine vernünftige Kapitalismuskritik ist immer als erstes eine Kritik der Arbeit. Also Manifest gegen die Arbeit. Und dann Shutdown, wir haben einige, haben wir vor ein paar Jahren versucht, vor dem Hintergrund der Corona-Krise da mal etwas tiefer zu gehen über diesen Krisenmechanismus. Also Shutdown, Klima-Corona und der notwendige Ausstieg aus dem Kapitalismus auch hier preisgünstig zu erwerben. So, viele der Traditionslinken, würde ich mal sagen, oder Altlinken oder wie auch immer, sind ja für den Frieden. Das ist ein ganz zentrales Thema, also wer ist nicht für den Frieden, ja, das ist ja erstmal klar. Aber diese Friedensbewegung hat schon immer eine ganz, ganz starke Schlagseite gehabt. Es gab nämlich eigentlich immer nur einen Gegner und das war der Westen. Das ist nur ein Beispiel aus dem Jahr 16, dann dieses Regime oder Assad in Syrien, das massiv zuschlägt gegen die eigene Bevölkerung, da gab es einen Aufstand, mit massiver Unterstützung des Putin-Regimes, jahrelang, der schlimmste Krieg, der sozusagen vor der Haustür Europas stattgefunden hat, hat diese sogenannte Friedensbewegung nicht gejuckt. Da gab es mal in irgendwelchen Erklärungen einen Halbsatz, dass man das auch nicht gut findet, aber da gab es keine großen Demonstrationen, keine Kampagnen, keine Unterschriftensammlungen und so weiter. Es gab nur einen Moment, auf einmal hat der Krieg in Syrien für diese Friedensbewegung eine Rolle gespielt. Das ist jetzt ein Bild vom Ostermarsch in Stuttgart 2017. Nein zur Kriegshetze gegen Syrien. Auf einmal. Was war da passiert? Da hatte Obama erklärt, wenn der Assad Giftgas einsetzt, dann verhängt er eine Flugverbotszone, also lässt die Flugzeuge aufsteigen über Syrien. Und dann auf einmal, dann war das Thema Syrien für diese Friedensbewegung interessant. Nein zur Kriegshetze gegen Syrien. Nun, Obama hat diese Flugverbotszone nicht errichtet, was rückblickend sicher ein schwerwiegender Fehler war. Aber er hat es nicht gemacht und seitdem war das Thema Syrien für diese Friedensbewegung wieder kein Thema. Und das ist eigentlich der Grundcharakter dieser Friedensbewegung immer, an 1000 Beispielen war das immer wieder. Also, Frau Wagenknecht hat ja noch wenige Tage vor dem Überfall des Putin-Regimes auf die Ukraine verkündet, dass das alles Quatsch sei. Putin wolle natürlich keinen Krieg. Zitat Wagenknecht, wir können heilfroh sein, dass der Putin nicht so ist, wie er dargestellt wird, nämlich ein durchgeknallter russischer Nationalist, der sich dann daran berauscht, Grenzen zu verschieben. Naja, das war ja dann offensichtlich, dass es nicht so ganz gestimmt hat. Und dann hat sie dann halt auch mal kurz gesagt, ja, also da hätte sie sich wahrscheinlich schon getäuscht. Und kurz danach macht sie so weiter wie bisher. Und das ist nicht nur Wagenknecht. Das ist das Grundprinzip dieser Friedensbewegung. Und jetzt auch aktuell, Ostermarsch und so weiter, Frieden mit Russland. Ja klar, Frieden mit Russland. Aber es fehlt vollkommen jede Analyse des Charakters des Putin-Regimes. Das kommt auch nicht nur in den kleinen Transparenten, sondern auch in längeren Texten aus dieser Ecke, die sich mit dem Ukraine-Krieg befassen, ist immer die Leerstelle, der Charakter des Putin-Regimes wird nicht wirklich analysiert. Wer Frieden will, liefert keine Waffen. Ja, schön wär's. Wo wäre die Ukraine, wenn sie keine Waffen bekommen hätte? Von dieser Frage kann man sich nicht drücken. Ist unschön, aber es ist so. Ja, es ist so. Der Charakter des Putin-Regimes wird nicht thematisiert. Und das Putin-Regime ist eben nicht einfach nur irgendein imperialistischer Akteur, wie alle anderen auch, sondern es ist auch ein ganz spezifisches Regime. Das Putin-Regime ist der Hauptsponsor autoritärer, faschistischer und rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen weltweit, insbesondere in Europa. Wer die AfD bekämpft, muss auch das Putin-Regime bekämpfen, und zwar aus den gleichen Gründen. Das ist dasselbe. Der Sieg des Putin-Regimes der Ukraine wäre eine globale Katastrophe für die Linke und die Antifa. Wir können nicht mehr zwischen internationaler und zwischen Außen- und Innenpolitik trennen. Das ist nicht mehr so heute in der Welt. Also Fortschritte der Linken in bestimmten Ländern sind Fortschritte weltweit und Niederlagen sind Niederlagen weltweit. Es gab vor einigen Jahren ich weiß nicht, ob sich wer erinnert, diese große Kampagne in Chile für eine Verfassung, das wäre eine wirklich fortschrittliche Verfassung gewesen, da haben sich sehr viele Menschen jahrelang engagiert. Und wenn, dann gab es eine Volksabstimmung, die wurde leider abgelehnt. Wenn die durchgekommen wäre, hätte das einen Aufschwung, einen Impuls gegeben für die Linke weltweit, wäre eine sehr vorbildliche Verfassung gewesen, wo auch andere sagen können, darum kämpfen wir. Das war nicht so. Und diese Niederlage der Linken in Chile war natürlich eine globale Niederlage für die Linke. Antifaschismus heute kann Innen- und Außenpolitik nicht trennen. Das ist völlig illusionär. Also das wäre das Mindeste, was von einer Friedensbewegung, die ich ernst nehmen könnte, zu verlangen wäre, Russland raus aus der Ukraine, Kriegstreiber Putin stoppen. Warum sind manche blind dafür? Einfach blind dafür und wehren das ab. Das hat etwas mit dem Anti-Imperialismus zu tun. Und da sind wir nochmal bei Lenin. Zitat aus der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Lenin spricht von der imperialistischen Unterdrückung und Ausbeutung der meisten Nationen und Länder der Welt für den kapitalistischen Parasitismus einiger reicher Staaten. Die nationale Frage ist in ihrem Verhältnis zum Imperialismus von höchster Wichtigkeit. Auf einmal macht er einen Unterschied zwischen einzelnen Ländern, Parasitismus der reichen Staaten und dann nationale Bewegungen. Die nationale Frage wird auf einmal wichtig für Lenin und der ihm folgenden kommunistischen Parteien. Und dann wird die alte Losung, Proletarier aller Länder, vereinigt euch, also Marx, der Arbeiter hat kein Vaterland, wird auf einmal zu Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch, schon 1920 durch die Komintern unter Lenins Führung noch, und auf einmal taucht dieses Subjekt der Völker auf in diesem Anti-Imperialismus. Völker, Nationen, Parasitismus. Also Marx zum Beispiel hätte sich im Grab umgedreht, wenn er das taucht da auf. Oskar Lafontaine, der war ja mal Bundesfinanzminister, SPD-Vorsitzender, Linke-Vorsitzender, Ministerpräsident auf Saarland und so weiter, also eine Figur, spricht hier, das ist ein Zitat von 2017, übrigens auf dem Kanal von Ken FM, da hat er sich auch nie distanziert, der Lafontaine. Wir haben nach wie vor eine unsichtbare Regierung, die die Geschicke dieser Welt bestimmt. Das ist genau das Weltbild, das wir gesehen haben, auch bei den Corona-Demos. Das sind